Sie hören Segenszeit, den Predigt-Podcast. Thomas Eisner wird heute über Krisen sprechen und wie man diese verkraften kann. Schön, dass Sie reinhören.
Gott stellt Fragen. Wir haben auch Fragen an ihn, aber er stellt Fragen an uns. Und ich habe mich gefragt, kenne ich die Antworten? Bin ich vorbereitet? Er ist ja der Meister, er ist der Lehrer, er ist der Rabbi. Also bin ich sein Jünger, sein Schüler, ich bin in seiner Schule. Der Lehrer in der Schule stellt Fragen. Kenne ich die Antworten? Bestehe ich den Test? Gott stellt Fragen. Immer wieder neu finden wir in der Bibel Geschichten, wo Gott Fragen stellt. Und hier sind wir im Leben von Jeremia. Ich lade euch ein, Jeremia 12 zu öffnen. Dort stellt Gott Fragen an seinen Propheten. In Jeremia Kapitel 12, Vers 5. Jeremia 12, Vers 5. Hier fragt Gott seinen Propheten Jeremia: Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Nun, wie kam es zu diesen Fragen? Wir gehen davon aus, dass Jeremia 650 vor Christus geboren wurde. Und als er berufen wurde, da war es das 13. Jahr der Herrschaft von König Josia, ein guter König. Das war im Jahr 627 vor Christus. Jeremia ist also 23 Jahre alt, als er berufen wird. Geboren ist er in Anatot, einem Ort etwa 4,5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Sein Vater ist Hilkia, er ist Priester. Übrigens ist Hilkia der Uropa von Ezra. Ihr kennt Ezra, Nehemia. Somit ist also Ezra ein Großneffe von Jeremia. Gott hatte Jeremia ermutigt, als er ihn berufen hat. Gleich in Kapitel 1 könnt ihr das lesen. Kapitel 1, Vers 7. Da sagt Gott zu seinem Propheten, den er jetzt berufen möchte: Sage nicht, ich bin zu jung. 23 Jahre alt. Sage nicht, ich bin zu jung. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Vers 7 ist es dort. Du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und warum soll er sich nicht fürchten? Denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht. In Vers 9 liest du sogar, dass der Herr kommt, seinen Mund berührt und sagt: Jetzt lege ich meine Worte in deinen Mund. Verkündige einfach das, was ich dir sage. Gott hat seinen Propheten Jeremia ermutigt. Er hat ihn ermutigt, die Botschaft zu predigen, die Gott ihm gegeben hat. Und Jeremia nennt die Sünden beim Namen. All die Verbrechen, die das Volk Israel tut, ihre Ungerechtigkeit, ihren Götzendienst, ihre Untreue, ihren Abfall von Gott. Damit macht er sich keine Freunde. Er macht sich damit jede Menge Feinde. Dabei war doch die Botschaft, die er aufbekommen hat, eine Botschaft voller Hoffnung. Er predigt über die Gnade, er predigt auch über die Liebe, er predigt darüber, dass Gott seinem Volk vergeben möchte. Auch jetzt noch. Dass es eine Umkehr gibt, eine Heilung gibt, eine Versöhnung vom Herrn. Aber das Volk Gottes möchte nicht. Vielmehr häuft sich der Widerstand gegen Jeremia. Und dieser Widerstand wird so groß, dass Jeremia plötzlich Morddrohungen bekommt. Man kündigt ihm an: Wenn du jetzt noch weiter redest, dann töten wir dich. Jeremia Kapitel 11, Vers 18. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Morddrohungen kommen nicht von irgendjemandem und auch nicht von irgendwoher. Sie kommen von Anatot. Das ist sein Heimatort. Dort ist er geboren. Dort ist er aufgewachsen. von seinen eigenen Nachbarn, von seinen Freunden, mit denen er vielleicht als Kind noch zusammen gespielt hat, ja von seiner eigenen Familie, kommt eine Morddrohung. Nun hatte Gott ihm ja gesagt, er soll sich nicht fürchten. Aber das ist so leicht gesagt und so schwer getan, wenn du mittendrin bist, wenn sie dir an den Kragen gehen, wenn sie dir das Leben schwer machen, weil du eine Entscheidung getroffen hast, für den Herrn zu sein und für den Herrn zu reden. Jeremia hatte sich um diese Aufgabe nicht gedrängt, er hat sich nicht um dieses Amt gerissen, er hat nur getan, was Gott ihm gesagt hat. Und jetzt soll er dafür sterben? Seine eigene Familie trachtet ihm nach dem Leben, eine Morddrohung. Und so kommt Jeremia und klagt sein Leid, man könnte sagen in einem Klagelied, an den Herrn. Und da sind wir dort in Jeremia Kapitel 12. Er beginnt in Vers 1 eigentlich wieder mit dieser Frage, die wir von anderen Texten auch schon kennen. Hier wäre Psalm 73 eine Parallele. Diese Frage, warum gelingt den Gottlosen ihr Vorhaben? Warum geht es den Gottlosen so gut? Als müsste man Gott sagen, wie es in der Welt aussieht. Als würde Gott es nicht sehen. Weil der Eindruck kann entstehen, weil er ja nicht handelt. Er lässt es geschehen. Er lässt es zu. Und so fragt auch Jeremia, wie kann es sein, dass der Weg der Gottlosen so erfolgreich ist? Und er fragt, Herr, siehst du es? Und handelst nicht? Eigentlich ist seine Frage, wie lange noch? Wie lange soll ich das noch ertragen? Das heißt, Jeremia sieht sich selber schon am Limit. Er sagt, ich kann nicht mehr. Ich verkündige nur dein Wort und sie kommen und drohen mir schon und sagen, wenn du weiter redest, dann töten wir dich. Und er sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Jeremia befindet sich in einer Krise. Das Wort Krise heißt eigentlich Wendepunkt. Und stecken wir in einer Krise, dann denken wir manchmal vielleicht auch, schlimmer kann es nicht werden. Und während Jeremia betet und diese Fragen hat und zu Gott kommt und ihm diese Fragen stellt, antwortet ihm Gott. Er antwortet ihm im Gebet. Und er beantwortet die Fragen von Jeremia mit Fragen. Gott stellt Fragen. Es sind zwei Fragen mit dem gleichen Inhalt, aber die Fragen lauten, Jeremia 12, Vers 5, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen, also mit Pferden, um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du dann tun im Dickicht des Jordan? Diese Fragen haben es echt in sich, diese Fragen fordern heraus. Kennt ihr die Antwort? Gott sagt Jeremia, warum er diese Krise zugelassen hat. Und er verwendet Bilder, mit denen Jeremia und wir doch auch gut vertraut sind. Fußgänger und Pferde. Friedliches Land und Dickicht des Jordan. Ich meine, Dickicht des Jordan, das ist so dieser Urwald. Der Urwald, wo jede Menge Gefahren lauern. Vor allem die wilden Tiere. Löwen, Bären. Wer will da schon gerne wohnen? Wer fühlt sich denn dort sicher? Fußgänger und Pferde haben ja eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Wenn ein Fußgänger unterwegs ist, dann geht er gemütlich 4 bis 5 Kilometer pro Stunde. Ein Spitzensportler, wenn der anfängt zu rennen, dann schafft er 45 Kilometer pro Stunde. Ein Pferd, wenn ein Pferd gemütlich geht, ist es fast doppelt so schnell wie ein Fußgänger. Ein Pferd geht so 7 bis 8 km/h. Wenn ein Pferd anfängt zu traben, dann sind es schon 10, manchmal 20 km/h. Wenn ein Pferd sprintet, dann ist es im Durchschnitt 45 Kilometer pro Stunde. Das schnellste Pferd wurde gemessen bei fast 90 Kilometer pro Stunde. Aber das ist so eine Spitzengeschwindigkeit von einem Spitzenpferd. Wenn ein Pferd rennt, im Durchschnitt 45 Kilometer pro Stunde. Und ein Spitzensportler schafft 45 Kilometer pro Stunde als Mensch. Gott sagt zu Jeremia, was du hier gerade durchmachst, ist die Geschwindigkeit von Fußgängern diese Morddrohung von der eigenen Familie, die Geschwindigkeit von Fußgängern. Und Gott fragt seinen Propheten, das ermüdet dich? Das ist dir schon zu viel? Aber das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Maximum. Jeremia soll noch mehr erleben und er wird noch mehr erleben. Wenn es schon eine Weile her ist, dass du mal Jeremia gelesen hast, dann nimm es mal zur Hand und lies. Und lies, wir sind ja hier erst fast am Anfang, Kapitel 12, da kommt noch einiges, was er durchmacht. Warum hat Gott diese Krise in seinem Leben zugelassen? Diese Morddrohung? Naja, um Jeremia, seinen Propheten, seinen Boten vorzubereiten auf das, was noch kommt. Um ihn quasi zu trainieren, um ihm eine wichtige Erfahrung zu geben, von der er profitieren kann, wenn es dann noch schwieriger wird, wenn es noch herausfordernder wird, wenn noch größere Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Steht nicht geschrieben, wer am geringsten treu ist, ist auch am großen treu? Und wer am geringsten ungerecht ist? Ich sage es mit meinen eigenen Worten, wie will er dann im Großen schaffen, gerecht und treu zu sein? Gott möchte also seinen Propheten vorbereiten, dass er das Tempo von Pferden erreicht, dass er mit Pferden um die Wette laufen kann. Hey, Frage an die, die die Bibel kennen. Wer in der Bibel ist mit Pferden mitgelaufen? Elia. Ist das nicht eine interessante Parallele? Elia läuft mit Pferden mit? Und wo seht ihr noch eine Parallele? Schreibt nicht Maleachi, ehe der große und schreckliche Tag kommt, möchte ich senden meinen Propheten Elia. Und wer ist Elia, ehe der große und schreckliche Tag kommt, um das Herz der Väter mit den Kindern zu verbinden? Man sieht hier einige Parallelen, aber Gott möchte Jeremia dahin bringen, dass er mit Pferden um die Wette laufen kann. Gott fragt, du fühlst dich nur in einem friedlichen Land sicher? Ich will dich aber dahin bringen, dass du dich dort auch in dem Dickicht des Jordan sicher fühlen kannst, weil du dich dort auch nur auf mich verlässt, bei den wilden und gefährlichen Tieren. Da brauchst du keine Angst zu haben. Ich will, dass du dich dort allein auf mich verlässt und dich nicht fürchtest. Hab keine Angst, denn ich bin mit dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Bitte vertrau mir. Gott lässt also Krisen zu, jetzt, um uns zu trainieren. Als wichtige Erfahrung, als lehrreiche Erfahrung, als lebenswichtige Prüfung, als Vorbereitung auf die nächste Prüfung. Und die nächste Prüfung. Und die nächste Prüfung. Bis die große, letzte Prüfung kommt. Und die soll man auch bestehen. Wir nennen sie die Endzeitkrise. Sind wir also als Schüler Jesu in der Krisenschule Gottes? Im Alltag, in der Schule, da gibt es ja auch solche Prüfungen. Ihr geht doch nicht 12 oder 13 Jahre in die Schule und am Ende habt ihr nur eine einzige Prüfung. Ja, da gibt es dann diese große Prüfung. Aber ehe diese kommt, habt ihr doch zwischendurch schon kleinere Prüfungen. Normalerweise gibt es die kleinen Tests und dann die Schularbeiten. Bis dann die große Prüfung kommt. Man bereitet das vor, man wird trainiert. Es ist logisch, dass man das trainieren muss. Das schafft man nicht von heute auf morgen. Und es ist gut, zwischendurch immer mal zu testen. Habe ich es verstanden? Zwischendurch mal so kleine Prüfungsatmosphäre zu bekommen, damit man dann die große Prüfung bestehen kann. Willst du 100 Liegestütze erreichen? Ist vielleicht sogar jemand hier, der das schafft? Mich hat mal jemand herausgefordert. Und dann haben wir so eine App gefunden. Und miteinander trainiert. Und da musst du am Anfang testen, wie viel du schaffst. 17 habe ich geschafft. Und dann beginnt das Trainingsprogramm, dass du jeden Tag deine bestimmten Liegestütze machst. Nach 2 Monaten konnte ich 40. Es geht, es funktioniert. Ich musste dann leider unterbrechen, hatte dann Schmerzen und Tennisarm und so. Muss man aufpassen, wie man es macht. Aber es geht und das macht man durch ein Training. Du kannst nicht von heute auf morgen 100 schaffen. Wenn du aber dranbleibst und trainierst, immer wieder. Ist das möglich? Das braucht halt wirklich ein Training. Wenn man die Muskeln nicht trainiert, dann verkümmern sie. Können wir tatsächlich Krisen nutzen? Als Vorbereitung auf noch größere Krisen? Nun ist es leicht, mutig zu sein, bevor die Krise da ist. Aber wie sieht es aus, wenn man mitten in der Krise steckt? Auf dem Weg zum Schwimmbad, da sagst du vielleicht, das ist ja kein Problem, 5-Meter-Turm, da springe ich runter. Und dann siehst du diesen Turm. Schon mal runtergesprungen? 5 Meter? Dann siehst du diesen Turm und sagst dir, naja, sieht klein aus. Und dann kletterst du dort hoch und von oben sieht auch alles klein aus. Aber es ist eine andere Perspektive. Hat man auch noch Mut in der Krise? Oder im Dunkeln? Du sagst dir vielleicht, oh, ich fürchte mich nicht, in den dunklen Keller zu gehen, in den dunklen Wald zu gehen. Und dann, wenn du plötzlich da im Keller bist und irgendwo raschelst, oder du bist im Wald und da knackst ein Stock, hast du noch Mut? Machen wir einen Sprung in der Geschichte. Vom Jahr 627 vor Christus ins Jahr 2728 nach Christus. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Ich bin in Markus Kapitel 4. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Es waren so viele Menschen dort. Er wurde bedrängt von den Menschen, dass er Petrus gebeten hat, ob er sein Boot benutzen kann als Podium. Und Petrus war einverstanden. Markus Kapitel 4. Und nach dem langen Tag Predigt sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an die andere Uferseite. Eine sehr bekannte Geschichte. Und meistens ist das ja auch gefährlich, wenn man Geschichten so gut kennt. Kann man noch was Neues rausholen? Oh ja, oh ja. Es heißt nämlich dort hier, Vers 36, nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie Jesus mit, wie er da war. Er stieg also nicht nochmal ans Ufer, sie haben einfach nur gewunken und sie nehmen ihn mit im Boot, wie er da war, und das Boot fährt los. Und es sind auch andere Schiffe bei ihnen. Es ist ruhiges Wasser, die Sonne geht unter, das Schiff schaukelt leicht. Die Jünger kennen sich aus, sie sind die Profis, sie haben alles in ihrer Hand, sie rudern fein. Der Wind bläst ins Segel ganz ruhig und sagt, das Boot schaukelt, Jesus ist müde. Er nimmt sich ein Kissen, er legt sich hin und schläft. Und nach einer Weile passiert genau das, was so oft auch in unserem Leben passiert. Da kommt ein Sturm. Er ist nicht sofort da, aber man spürt ihn schon, wie der Wind um die Ohren saust. Und mit der Zeit wird der Sturm so gewaltig groß, dass sie um ihr Leben kämpfen. Kennt ihr das auch, dass die Stürme in unserem Leben genau in dem Umfeld passieren, wo wir uns auskennen? Denn die Jünger waren die Profis. Sie waren die Fischer. Sie haben doch mit dieser Arbeit ihr täglich Fischbrot verdient. Sie hatten schon manche Stürme erlebt, sie haben sie überlebt. Also ist klar, dass sie am Anfang denken, ja, wieder so ein Sturm, kriegen wir irgendwie hin, müssen nur dafür sorgen, dass das Ruder drin bleibt, dass das Segel nicht kaputt geht und dass das Wasser, was ins Boot kommt, wieder rauskommt, dass wir schneller das Wasser rausschöpfen, als dass es reinkommt. Sonst haben wir ein Problem. Wenn mehr Wasser reinkommt, als wir rauskriegen, dann haben wir ein Problem. Und sie versuchen es. Ganz klar, sie versuchen es mit ihrer eigenen Kraft. Und sie kommen am Anfang auch irgendwie klar. Ist es nicht bei uns auch so? Da kommt die Krise, da kommt das Problem, da kommt die Herausforderung, da kommt die Schwierigkeit. Und wir versuchen es erst einmal mit eigener Kraft. Wir können die Jünger gut verstehen. Ist doch genau auch unsere Reaktion. Aber als sie merken, sie kommen nicht klar. Als sie merken, sie kommen an ihre Grenzen. Als sie merken, sie schaffen es nicht. Es kommt immer mehr Wasser rein, als dass sie schaffen, Wasser rauszubringen. Als sie denken, das ist ihr Ende. Und bitte denkt nicht, das ist so wie in manchen Filmen dargestellt oder in manchen Kinderbibeln, dass sie einander sehen konnten oder so. Nein, es ist stockduster. Die hatten kein Licht. Die hatten keine Fackel. Die hatten keine Taschenlampe oder irgendwas. Da gab es ab und zu mal einen Blitz und da konnten sie einander sehen. Ansonsten konnten sie nur einander hören. Und da mussten sie schreien, damit sie einander hören konnten. Die haben sich manchmal vielleicht noch festgehalten am Bootssteg, damit sie nicht ins Wasser, ins Meer hineingeworfen werden. Das war wirklich sehr gefährlich. Und als mal wieder ein Blitz das Boot erhält, heißt es, dass sie Jesus sehen, wie er da schläft. Und ich frage mich, wie geht das? Wie geht das? Wie kann man schlafen, während ständig Wasser auf einen fällt? Also er muss ja richtig müde gewesen sein. Oder er hat darauf gewartet, dass sie ihn um Hilfe bitten, weil er sich nicht aufdrängen möchte. Und als sie sehen, da ist ja noch jemand, ich weiß nicht, ob sie denken, der kann uns noch helfen, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, aber als sie sehen, da ist noch jemand und sie wenden sich an ihm, sie schreien um Hilfe, sie wecken ihn auf, ist das die Lösung des Problems. Denn er steht auf und er kümmert sich um das Problem. Bevor er Fragen stellt, kümmert er sich um die Krise. Er spricht direkt zum Wind, er spricht direkt zum Sturm. Und das Problem ist geklärt. Warum mühen wir uns immer wieder selbst ab, wenn ein Sturm hereinbricht? Wie lange dauert es, bis wir Jesus in unserem Leben wecken und ihm das Ruder in die Hand geben? Jesus ist doch mit an Bord in jeder Krise. Er hat doch zu seinen Jüngern gesagt, fahrt hinüber an die andere Uferseite. Er hat ihnen doch diesen Auftrag gegeben. Er hat ihnen doch dieses Gebot gegeben. Er hat ihnen dieses Ziel gegeben. Und sie haben gehandelt aufgrund dessen, was er gesagt hat. Dann wird er doch auch dafür sorgen, dass sie am anderen Ufer ankommen, dass sie sicher ankommen, dass sie sicher im Hafen ankommen. Da sind wir unterwegs in diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt, und fahren durch den Sturm, der Zeit. Ja, wenn der Sturm kommt, wenn der Sturm weht. Jesus hat schon 1000 Lösungen zu unseren Problemen. Manchmal auch sehr kreative Lösung. Und wenn er aus diesem Boot ein U-Boot machen muss, damit es drüben ankommt, er hat Mittel und Wege. Er ist kreativ. Er ist allmächtig. Er hat nicht versprochen, dass es leicht wird, aber er hat versprochen, dass er da ist, dass er mit an Bord ist. Er sagt auch nicht, kämpfe mit deiner eigenen Kraft. Nein, es steht geschrieben in 2. Mose 14, 14, ich will für dich kämpfen und du sollst stille sein. Als sie ihn endlich aufwecken, kümmert er sich um das Problem und es ist die Lösung des Problems. Und es entsteht eine große Stille. Und diese Stille wird durchbrochen durch die Stimme von Jesus. Und das sind sie wieder, diese Fragen. Gott stellt Fragen. Und in Markus 4, Vers 40 fragt er, was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Das ist die Frage, die ihr stellt. Wieder solche Fragen. Kennst du die Antwort? Wie hättest du geantwortet? Wären wir nicht schnell dabei gewesen, uns irgendwie doch zu rechtfertigen und zu sagen, hey, Moment mal, ich habe keine Angst. Ich habe nur geschrien, weil das so schaukelt und das so kribbelt im Bauch. Hätten wir vielleicht nicht irgendwie versucht, uns selbst zu rechtfertigen? Aber die Jünger hören diese Fragen und sie schweigen. Und sie haben auch eine Frage. Sie beantworten seine Fragen mit einer Gegenfrage, indem sie staunen. Wer ist das? Wer ist dieser? Wer ist der, dass selbst Wind und Wellen ihm gehorsam sind? Wer ist derjenige, der es schafft, die Krisen meines Lebens zu stillen, zu klären? Der es schafft, die Probleme zu lösen? Der es schafft, mich da durchzubringen? Wo ich noch dachte, dass das jetzt mir das Leben nimmt, hat er das Wunder vollbracht und mich da durchgebracht. Und ich habe es überlebt. Wie sieht es aus mit der Endzeitkrise? Die Bibel kündigt sie an. Ich denke nicht, dass sie jetzt schon da ist. Das ist immer noch der Anfang der Wehen. Ist noch nicht die Geburt. Die Endzeitkrise liegt vor uns und ich gehe mal davon aus, dass niemand denkt, das wird leicht oder einfach wie so ein Spaziergang. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Gott bereitet uns darauf vor. Er nutzt die Alltagssituationen, er lässt Schwierigkeiten und Stürme zu, damit wir lernen, nicht auf uns und nicht auf unsere Kraft, sondern allein auf ihn uns zu verlassen, dass wir allein ihm vertrauen. Solange wir aus unseren Erfahrungen nicht lernen, werden wir sie wiederholen, bis wir daraus gelernt haben. Was dann zählt, sind die Erfahrungen, die wir mit Gott machen und die wir mit ihm noch machen werden, also unsere ganz persönlichen Erfahrungen, unsere Freundschaft und unsere Liebe mit Gott. Und wie lautet dann die Antwort auf die Frage, die Gott Jeremia stellt, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Jesus wiederholt diese Gedanken am Ende seiner Bergpredigt. Da erzählt er seinen Jüngern einiges, diese ganzen Prinzipien seines Werkes und dann am Ende eine Geschichte. Ich bin hier in Lukas Kapitel 6. Meistens nehmen wir hier Matthäus, aber Lukas wiederholt ja auch einiges aus der Bergpredigt. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 46, beginnt Jesus mit einer Frage. Lukas 6, 46, eine Frage. Gott stellt Fragen. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist die Frage. Und dann kommt das bekannte Gleichnis. Ich erzähle es ein bisschen mit eigenen Worten, aber es steht da, dass er sagt, jemand, der mein Wort hört und tut, vielleicht einen Mann, der ein Haus baut. Und ehe er anfängt, das Haus zu bauen, achtet er auf ein gutes Fundament. Er baut das Fundament auf Felsen. Aber wer meine Worte hört und nicht tut, der gleicht einem Mann, der baut sein Haus einfach auf Sand. Und dann erleben beide einen Sturm. Auch der, der Gott vertraut und sein Haus auf Felsen baut, erlebt einen Sturm. Jesus sagt eben nicht, wer auf mich baut, hat alle Tage Sonnenschein. Wäre die beste Werbung fürs Christentum, oder? Ist nicht unbedingt eine gute Werbung zu sagen, werde Christ und erlebst Stürme. Alle Menschen erleben Stürme, ob nun gläubig oder nicht. Aber wie geht es bei ihnen aus? Nur der sein Haus auf Fels gebaut hat, sein Haus bleibt bestehen. Beim anderen fällt es zusammen. Da können wir zwei Lehren draus ziehen. Die eine ist, der Sturm verändert nicht das Fundament. Der Sturm macht das Fundament sichtbar. Der Sturm zeigt, ob das Haus auf ein gutes Fundament gebaut ist. Der Sturm zeigt die Tragfähigkeit des Fundamentes, denn das wird dadurch sichtbar. Wir alle wissen, wie wichtig das Fundament eines Hauses ist und so wichtig ist unser Vertrauen in Gott. Wisst ihr, wenn kein Sturm weht, dann scheint das Haus stabil zu sein. Wir haben hier in Bogenhofen tolle Bäume. Dicke, starke Bäume. Und wenn du die von außen siehst, dann sagst du dir, die halten jeden Sturm stand. Geht mal zum Mädchenheim. Wie lange ist der Sturm her? 3 Wochen, 4 Wochen? War auch an einem Sabbat. Der Sturm hat diesen dicken Baum umgehauen. Warum? Weil der innen hohl war, morsch war. Der Sturm macht das Fundament sichtbar. Die Krise zeigt dir, was ist dein Fundament? Und Gott möchte nicht, dass du umkommst. Gott möchte dich nicht umschmeißen. Er möchte nicht, dass du knickst. Er möchte, dass du erkennst, wie sehr du ihn brauchst. Und dass du dein Haus auf ihn, auf den Felsen baust. Der Sturm deckt das Fundament auf. Und er deckt nicht nur das Fundament auf, sondern der Sturm zeigt dir sogar auch die Richtung, in die du rennst. Wisst ihr, als Jesus seinen Jüngern ankündigte, dass sie ihn alle verraten werden, da war doch Petrus einer von denen und die anderen übrigens auch, der gesagt hat, ich verrate dich niemals, ich werde dich niemals verleugnen, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Ihr kennt die Geschichte. Und als die Krise kam, als Petrus mittendrin war, vorher noch mutig, aber als er mittendrin war in dieser Krise, hat er genau das Gegenteil gemacht. Er war nicht bereit zu sterben, er hatte Angst davor zu sterben, weil er gesehen hat, was sie gerade mit seinem Herrn und Meister tun. Und er hat verleugnet, 3-mal behauptet, dass er Jesus nicht kennt. Jede Krise ist die Chance, um die Beziehung mit Gott zu vertiefen und darin zu wachsen. Die Krise ist aber auch die Chance, wenn du siehst, dass du gefallen bist, dann wie Petrus wieder aufzustehen und darauf zu vertrauen, dass Gott Fragen stellt. Bei Petrus stellt er auch Fragen. Dreimal. Liebst du mich? Dreimal. Liebst du mich? Jeder trifft eine Entscheidung, auf wessen Seite er stehen möchte. Wir sind mitten in diesem großen Kampf und wir können uns dem nicht entziehen. Aber Jesus kommt und stellt die Frage: Worauf baust du dein Haus? Und diese Krise, die wir gerade durchmachen, ist wieder eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, um dadurch ganz eng mit ihm verbunden zu sein und mit ihm verbunden zu bleiben. Wir feiern heute miteinander Abendmahl hier in Bogenhofen. Es ist die Gelegenheit, um erneut diese Fragen, die Gott stellt, und das sind ja manchmal sehr persönliche Fragen, zu beantworten. Und gerade wenn es um diese Frage geht, liebst du mich, dann wünsche ich dir, dass du diese Frage mit einem klaren und deutlichen Ja beantworten kannst. Und dass du in der kommenden Woche und den Tagen, die noch kommen, bei all den Stürmen und bei all den Krisen und bei all dem, was da noch kommt, auf dieses Fundament gebaut weitergehst. Und dann wird dich kein Sturm umhauen. Dann wirst du bei ihm sein und bei ihm bleiben, bis er kommt. Amen.
Wir hoffen, dass Sie etwas aus der Predigt für sich mitnehmen konnten und Gott ein Stück näher gekommen sind. Wenn Sie mehr zu Bogenhofen erfahren möchten, gehen Sie doch auf die Internetseite www.bogenhofen.at.